Breitband-Topic.
Wenn Menschen unter Gefahr für Leib und Leben den langen Weg einer Flucht auf sich nehmen, dann ist das hochemotional. Auch und vor allem, wenn man darüber Bericht erstatten muss. Kein Wunder, dass sich die deutschen Medien schwer tun, in diesem Fall ganz nüchtern über Flüchtlinge und die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft zu berichten.
Die mediale Stimmung schwankt zwischen Katastrophenbeschwörung auf der einen Seite und Empathie-Explosion auf der anderen. Notwendig und aufrüttelnd, sagen die einen, ermüdend und kontraproduktiv die anderen.
Und vor allem ist es viel, viel, viel. Die Masse an Themen im Zusammenhang mit den Flüchtlingen ist nahezu erschlagen. Daniel Buß hat sich die Bandbreite der Berichterstattung angeschaut.
Menschen in einem 1 Kilometer langen Zug, die sich Richtung Westen bewegen, mit Sack und Pack und kleinen Kindern dabei. Das sind Bilder, die man so in einem europäischen Land nicht erwartet hat.
Man kann sich nicht wirklich daran gewöhnen, überall Flüchtlinge.
Angesichts des Verwirrspiels, das sie dabei praktizieren, und der verzweifelten Gegenwehr der Flüchtlinge, bekam diese ganze Zugaktion heute fast die Anmutung einer Deportation.
Menschen in purer Verzweiflung, dazu symbolträchtige Bilder toter Kinder, angespült an die europäische Küste. Elend in der Nachbarschaft, da ringen auch die abgebrühtesten Journalisten mit der Fassung.
Nein, das ist kein guter Abend, an dem wir die Tagesthemen beginnen mit einem der traurigsten Fotos, die man sich so vorstellen kann. Denn es ist nicht nur ein Foto. Es geht hier um einen Menschen und um ein völlig sinnlos erloschenes Leben.
Die Bilder schlagen durch, die Berichterstattung bisweilen hoch emotional. Distanz, wie sie von Journalisten erwartet wird, für Taz-Reporter Martin Kaul ist das ein weit verbreiteter Irrtum. Journalisten dürften in solchen Situationen nicht nur zusehen.
Ich habe einfach gesehen, eine Woche lang jeden Tag, wie Menschen wie Vieh behandelt wurden. Und wenn man das Glück hat, einen deutschen Pass zu besitzen, dann erwächst daraus eine Verantwortung und die sollten wir wahrnehmen.
Kaul verteilte Lebensmittel, humanitäre Soforthilfe, wie er sagt. Nun, wo die Flüchtlinge in Deutschland sind, versuchen ganze Redaktionen zu helfen. Die Berichterstattung durchaus inflationär, so wie auch immer mehr Flüchtlinge kommen. Bild fährt die plakative Aktion Wir helfen. Der Berliner Ableger BZ druckt eine Beilage auf Arabisch. Im Hamburger Abendblatt berichten Flüchtlinge gleich selbst. Thementage auf RTL und ZDF. Radiosender wie Funkhaus Europa senden Nachrichten für Flüchtlinge, dazu Flyer, damit Flüchtlinge das auch mitbekommen. Sogar die Redaktion der Tagesschau berichtet nicht nur, sondern engagiert sich auch. Eine interaktive Karte listet hunderte Hilfsprojekte auf. Moderatoren und Sprecher rufen zum Mitmachen auf.
Wenn Sie Menschen kennen, die etwas tun, um Flüchtlingen in Not zu helfen,
schicken Sie uns einen Link und möglichst auch ein Foto von Ihnen
an flüchtlingsprojekte@tagesschau.de.
Dabei hat auch ausgerechnet der einstige Tagesthemen-Moderator Hans-Joachim Friedrichs den Lehrsatz geprägt: Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht, auch nicht mit einer guten Sache. Für Tagesschau-Chefredakteur Kai Gnifke geht das Engagement seiner Leute dennoch in Ordnung.
Wir sind dafür da, um Demokratie, um Menschenrechte letzten Endes auch in diesem Land, die Werte, die dieses Land prägen, auch zu stärken. Das ist Teil des Auftrags. Und deshalb, wenn man sagt, wir machen uns mit der Demokratie gemein, verstößt das meines Erachtens überhaupt nicht gegen den Satz von Hajo Friedrichs.
Mit anderen Worten, den gänzlich objektiven und ungerührten Journalisten gibt es also vermutlich nicht. Schon gar nicht beim emotionalen Thema Flüchtlinge.
Zeitungen, Radio, Fernsehen, das Internet, überall war die Flüchtlingsproblematik allgegenwärtig. Häufig mit dabei emotionalisierende Bilder, wie zum Beispiel auch die des toten syrischen Jungen am Strand. Solche Bilder sensibilisieren und mobilisieren Politik und Gesellschaft.
Doch diese Emotionalisierung der Berichterstattung, diese Empathie-Explosion kann auch zu einer Kritiklosigkeit gegenüber den verantwortlichen Politikern führen, die gerne den Medienhunger mit gefühlsstarken Bildern stillen.
Ja, und auch wenn es wichtig ist, dass Medien das Thema auf die Agenda heben, wie wichtig ist gleichzeitig auch die Abgrenzung zu einem Betroffenheitsjournalismus?
Darüber haben wir gesprochen mit dem Publizisten und Medienkritiker Tom Schimmick. Und zuerst haben wir ihn um eine Einordnung der aktuellen Berichterstattung gebeten.
Wissen Sie, erstmal, denke ich, ist das ein enormer Fortschritt. Wir hatten ja jahrelang diese Dominanz dieser feuchten Metaphern, die Ströme, die Wellen, die Schwämme, die Flut. Dieser Grundbass von das Boot ist voll, das haben wir seit Jahren, Jahrzehnten immer wieder gehabt, wenn es um Asyl und Flüchtlinge ging. Und im Moment ist das tatsächlich, ich glaube, zum ersten Mal wirklich klar anders. Selbst in der Bild-Zeitung herrscht ja das Mitgefühl im Moment. Das ist schon, das finde ich erstmal eine großartige Sache. Denken Sie auch, das war ja noch nicht nur die Boulevardpresse, das waren auch Spiegeltitel wie Ansturm der Armen früher oder na, gepaart noch mit Islamophobie zum Teil. Also da haben wir, ich glaube, da haben wir einfach einen gesellschaftlichen Fortschritt gemacht, der sich auch in den Medien spiegelt. Aber natürlich ist das kein Zustand, der einfach bleibt. Welcher Zustand bleibt schon? Ich glaube, diese Mischung aus Angst und Wut, die ja vielleicht eine ungute deutsche Tradition auch ist, die wird wiederkommen. Das sowas kommt in Schüben immer wieder. Und da müssen wir halt drauf achten.
Sie haben nur eben gerade die feuchten Metaphern sozusagen angesprochen, aber auch im Zusammenhang damit, dass die gar nicht mehr so gelten. Haben Sie denn jetzt neue sprachliche Formulierungen oder Bilder ausgemacht, die jetzt eben diese Metaphern ablösen?
Es ist einfach ein bisschen sanfter geworden. Also man hat jetzt, findet jetzt Wörter wie Asylkrise. Das klingt natürlich weniger fremdenfeindlich und ist ja auch wirklich nicht ganz falsch. Die neue Erzählweise, das neue Narrativ ist, glaube ich, erstmal, wir sind gut. Und auch das neigt natürlich sicher schnell zur Übertreibung. Aber erst einmal freut man sich, glaube ich, darüber, dass man sich gut fühlen darf, dass wir irgendwie ein gutes Bild abgeben, auch in der Welt, und dass wir auch vielleicht wirklich was Gutes tun. Ich meine, ich bin ganz persönlich vor 3 Wochen selber zum Bahnhof geeilt, als hier in Hamburg die ersten Flüchtlinge kamen, und ich habe mir selber dabei ein bisschen zugeguckt und mich gewundert, aber mich auch wirklich gefreut, dass ich ein Schildchen bastel und irgendwie mit Welcome in der zugigen Unterführung stehe. Das kannte ich auch von mir selber so noch nicht. Insofern bin ich Teil davon, denke ich.
Aber der Verdacht ist ja bei solchen Medienhypes, dass das immer nach demselben Schema folgt. Und vielleicht ist der Vergleich ein kleines bisschen weit hergeholt, vielleicht aber auch nicht. Mir fällt jetzt dann spontan das Sommermärchen ein, also die Fußball-Weltmeisterschaft. Wir sind wieder wer, wir sind gut, wir machen was, wir machen alle mit und dann kommt später die Kritik und die ist erst neutraler und dann vielleicht ein bisschen besser. Glauben Sie nicht vielleicht, dass wir auch in der Medienberichterstattung über das Flüchtlingsthema auch in so einem Schema drinstecken, wo jetzt schon abzusehen ist, wie es weitergeht?
Natürlich gibt es diese Pendelschläge und das ist auch in gewisser Weise normal, dass nach der Euphorie die Reflexion kommt und man sich fragt, wie viel stimmt davon, wie viel davon ist nachhaltig, was ist davon wahr und dergleichen. Sie haben recht, diese Pendelschläge sind immer da und sie werden auch immer heftiger. Also wir haben ja zwar ein viel breiteres Mediumspektrum heutzutage, aber die Monothematik ist ja faszinierenderweise viel stärker geworden. Sie wird halt nur noch mal multipliziert durch Facebook und Twitter und so weiter. Wir reiten auf diesen Wellen mit hoher Intensität und sie enden auch besonders jäh. Inzwischen habe ich den Eindruck.
Gäbe es dann einen Vorteil dadurch, wenn die Berichterstattung anders aussehen würde, das heißt viel nüchterner wäre, vielleicht auch etwas objektiver wäre und gar nicht unbedingt so, ich sag mal doch, ausbreitenden Armes einfach nur den Flüchtlingen entgegenzulaufen. Brauchen wir da auch vielleicht mehr Abstand?
Wir brauchen ihn auch. Und wir brauchen ihn ganz stark. Und wir brauchen ihn, wenn die erste Euphorie abflaut, was sie tun wird, mehr denn je. Natürlich brauchen wir Analyse. Natürlich müssen wir mehr erfahren über die Hintergründe dieser enormen Flüchtlingsbewegung in der Welt. Woran liegt das, dass die kommen? Was hat die internationale Politik, die Politik des Westens in Libyen, im Nahen Osten zum Beispiel, damit zu tun? Was bedeutet der Zustrom, um mal so eine feuchte Metapher auch zu besitzen, von irgendwie 100.000 oder Millionen Menschen in die Republik für unsere Systeme? Das muss natürlich auch relativ nüchtern angeguckt werden, ist ja völlig klar. Zumal, was ja wichtig ist, Sie erleben ja jetzt schon neben dieser Euphorie, wenn Sie die Kommentarspalten lesen zu bestimmten Geschichten, ja auch das Gegenteil, auch den Zorn und die Angst, das ist ja nicht völlig verschwunden. Das ist im Moment nicht dominant, aber Sie haben, gestern sah ich in der Welt zum Beispiel die Schlagzeile, in seiner Überforderung wird der Staat übergriffig. Da ging es halt um Enteignungen von Gewerbeimmobilien, teilweise auch um Kündigungen von Sozialwohnungen für Flüchtlinge. Und da kippt es dann sehr schnell, das sehen Sie. So eine Geschichte, es war, glaube ich, in NRW, dass einer Frau gekündigt wurde wegen Flüchtlingen, die Wohnung. Das wird dann viele tausendmal sofort geteilt. Also sie haben sofort 200.000 Mal, glaube ich, war es. Und da sehen Sie diese Angst. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man natürlich nicht sich auf Dauer dem Gefühl hingibt, sondern analysiert, auch genau guckt, was bedeutet das für uns alle. Und wir müssen ja sehen, der Druck, der hier politisch entsteht, der Druck wird beim billigen Wohnraum stattfinden, bei den einfachen Jobs. In den deutschen Villen wird sich nicht viel verändern, bei den Sozialwohnungen schon. Und die Gefahr, dass es hier zu einer Konkurrenz der Ärmsten mit den Flüchtlingen um Arbeit und Wohnraum und Sonstiges kommt, ist natürlich da. Und da muss die Politik praktisch was tun.
Sie haben jetzt schon unterschiedlichste Art und Weisen und es berichtet, wie eben auch Berichterstattung stattfinden kann und vor allen Dingen eben auch, in wie vielen Medien tatsächlich eben über diese Flüchtlingsthematik berichtet wird. Besteht da nicht auch die Möglichkeit, dass eine Übersättigung mit diesem Thema stattfindet, dass das Publikum eigentlich eher abgeschreckt ist, das Thema nicht mehr hören kann oder hören möchte und eigentlich diese Emotionalisierung dann wiederum sozusagen umschlägt in etwas Negatives?
Ja, die Gefahr besteht. Ich glaube sogar, das ist ziemlich wahrscheinlich. Gerade bei so hochemotionalen Geschichten, in Anführungsstrichen, kommt dieser Effekt automatisch zustande. Das ist... Man ist es irgendwann leid, satt, was auch immer. Man glaubt nicht mehr so recht. Die Euphorie trägt nur eine bestimmte Zeit. Und das finde ich auch in gewisser Weise nicht unbedingt verwerflich erstmal. Man muss nur genau aufpassen an diesem Kipppunkt, wo halt die Begeisterung abflaut, dass man dann nicht einfach sozusagen das Gegenteil zur Story macht. Dann plötzlich wieder... Die fremden Angst und Feindlichkeit, die ja auch immer da ist. Ich meine, die Flüchtlingsheime brennen immer noch und es gibt auch immer noch Pegida und immer noch eine NPD und so weiter. Also das ist ja nicht verschwunden. Das wird dann wieder zur Story. Zumal dann kommen natürlich irgendwann Geschichten. Ich meine, nicht alle Flüchtlinge werden so gut duften, wie man das sich erhofft hat. Nicht alle werden sich so artig benehmen, wie man sich das erhofft hat. Und natürlich wird es dann Fälle geben, an denen sich auch Öffentlichkeit dann anders emotionalisiert wieder. Da müssen wir sehr aufpassen.
Das heißt, alles wiederholt sich und das könnte man im Prinzip auch von unserem Gespräch sagen. Sie haben letztes Jahr zum Beispiel geschrieben, so ähnelt die deutsche Medienkritik zunehmend der Konsumkritik zum Weihnachtsfest. Sie ist Teil des Rituals. Was kann denn Medienkritik sozusagen jetzt konkret in diesem Fall noch leisten? Oder andersrum, ganz provokant gefragt, hätten wir dieses Gespräch überhaupt führen sollen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe eine sehr zweifelnde Haltung zur Wirkungskraft von Medienkritik. Tatsächlich wirkt sie, glaube ich, wenig. Es gibt viele Themen, über die wir seit 10, 20 Jahren reden, ohne dass sich wirklich groß was verändert hätte bei den Medien. Das sind starke Mechanismen, das sind Rituale, das sind Marktkräfte, die da wirken. Eingefleischte Übungen aller Art, Sprachbilder, die stärker sind als alles, als jede Ratio. Trotzdem müssen wir natürlich drüber reden. Wir müssen uns natürlich immer überlegen, gerade in so einem politisch ja unglaublich wichtigen Augenblick wie diesem, wie berichten wir darüber, worauf müssen wir achten? Ich meine, selbst wenn die Medienkritik fast völlig wirkungslos ist, ist sie doch nicht sinnlos, weil wir halt diese Fragen stellen müssen und unsere eigene Arbeit anschauen müssen.
Absolute Objektivität im Journalismus gibt es nicht. Das gilt auch für die Berichterstattung zur Flüchtlingskrise, sagt der Publizist Tom Schimek. Die Auseinandersetzung der Medien mit den Streitthemen der Zeitgeschichte ist und bleibt natürlich wichtig, muss aber auch immer wieder kritisch hinterfragt werden.